einen Doppelvers von Goethe und Schiller, den sie gemeinsam geschmiedet haben, zitiere ich immer wieder sehr gerne. Er beginnt mit einer Frage. Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünkt, mit eigenen Augen zu sehen, was vor den Augen dir liegt. Wahrnehmung der Realität ist meist gar nicht so einfach. Aber ich möchte gern den Vers etwas umformulieren und folgendermaßen sagen. Was ist das Schwerste von allem? Was dir das Leichteste dünkt? Mit eigenen Augen zu sehen, zu ergründen und zu tun, was wirklich wichtig für dich ist. Ja, was wirklich wichtig ist, liegt oft nicht sehr offen zutage. Man muss es ergründen und man muss es tun. Im Grunde habe ich da von der Gottesfrage geredet. Denn Gott, das Geheimnis aller Wirklichkeit, ist der Urgrund, woher wir kommen und das Ziel, wohin wir gehen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste, das Ziel zu erreichen. Aber bleiben wir zunächst bei uns Menschen. Wenn man draußen auf der Straße fragen würde, ob gläubig oder ungläubig, was ist dir wichtig, würden vermutlich die meisten sagen, die Beziehungen, meine Familie, der Lebenskreis, in dem ich bin, meine Freunde. Und vielleicht würden die Mütter sagen, ohne den Mann zu beleidigen, meine Kinder sind mir am allerwichtigsten. Und der Mann, mein Beruf, das Projekt, an dem ich dran bin, das, was ich aufbauen und schaffen kann. Das alles ganz, ganz wichtige Dinge. Ja, man kann sie sogar religiös deuten. In menschlichen Beziehungen, in dem, was wir aufbauen, in unserer Tatkraft, in unserer Kreativität, ist Gott zu finden. Ja, Gott ist im Grunde überall zu finden. Mancher sagt, ich gehe in den Wald oder wenn ich auf einem Berggipfel stehe, die Wunder der Natur oder die menschliche Schönheit ist etwas Göttliches. So meinten es die Griechen. Ist auch nicht ganz falsch. Aber es gibt da einen Haken. Alles, was wir benennen können, was unsere äußeren Augen sehen und wahrnehmen, kann nie das Ganze sein. Nehmen wir die Beziehung von Mann und Frau, nehmen wir die Liebe. Das ist das größte Geschenk, wenn man sagt, ich habe den Mann oder die Frau gefunden, mit der ich mein Leben durch dick und dünn teilen kann. Aber wenn der Partner und die Partnerin alles sein soll, dann versagt das Glück. Es braucht also einen Mehrwert. Und der skeptische Weisheitstheologe Kohelet sagt das auch von den Kindern, sagt, warum mühst du dich ab für deine Kinder, was du ihnen erbst, weißt du, was die damit machen? Also die Relativität und den Überschuss in allem, das ist noch nicht erfasst. Und wenn man das erste Staunen über die Schöpfung, dankbar für eine Beziehung, wenn man das alleine nimmt, dann ist das Erscheinungsglaube. Und viele, in esoterischen Kreisen, in allen Religionen, heilige Orte, heilige Rituale, das ist Erscheinung des Göttlichen. Aber Erscheinungsglaube, den gibt es auch in der Bibel. Die ganze Welt ist seiner Herrlichkeit voll, ist nicht der ganze biblische Glaube. Zum Erscheinungsglauben gehört der Verheißungsglaube. Du mach dich an meiner Seite mit meiner Rückendeckung auf den Weg. Brich auf, geh deinen Weg vor mir und sei ganz, sagt Gott zu Abraham. Und letztlich ist das Ganze Gott, und das haben wir nicht. Und diese Sicht des Glaubens hängt mit dem ganz typisch jüdischen Gottesbegriff zusammen. Gott ist in allem da, der unsichtbare Gott in seiner gesamten Schöpfung, aber er ist nicht zu fassen. Die biblischen Bilder, er geht vorbei, Pessach. Seine Herrlichkeit strahlt auf. Und Mose, der Gott, wie es in der Bibel heißt, von Angesicht zu Angesicht begegnet, sieht ihn auch dann von hinten. Wunderbare Bilder, um diese Unverfügbarkeit Gottes, des allgegenwärtigen Gottes, dass er sich immer wieder neu nähert, auf uns zukommt, auf die Zukunft uns führt. Diese Koinzidenz von Präsenz und Absenz, das ist es, was den jüdischen Gottesbegriff so einzigartig macht. Erscheinungsgötter hatten auch die Griechen für alle möglichen Bereiche, für die Ehe, für die Kinder, für die Familie, für den Krieg und. Verheißungsglaube, das ist das typisch biblische. Und wir sollten uns bewusst sein, die ganze Bibel, die jüdische und die christliche, handeln nur von einem Thema, von Erfahrungen des Menschen mit Gott, mit diesem Gott. Und wir bleiben oft zu sehr an der Oberfläche der Texte hängen. Nehmen wir die erste Lesung. Ezechiel, der Prophet, erlebte im Exil, hat die furchtbare Zerstörung Jerusalems vorausgesehen, wird zum Wächter gestellt. Der erste Teil des Ezechiel-Buches sind Gerichtsandrohungen. Und es beginnt hier schon in diesem Teil, aus dem unser Text heute genommen war, die Heilszusage. Aber das wirkt für uns, du musst warnen vor mir, sonst schlage ich drein. Und wenn du es nicht tust, hast auch du dran zu glauben. Das klingt so nach Polizei und Aufpasser und Bestrafungsgott. Das ist ja ein Klischee. Wenn man den Text tiefer versteht, und da muss man vielleicht das Wort Wächter auch entsprechend übersetzen. Es ist nicht der Hauswart oder die Polizei, die nachts durch die Straßen patrouilliert. Wächter ist der Seher, so könnte man es auch übersetzen. Einer, der auf einem Turm auf der Stadtmauer sitzt und in die Ferne schauen kann. Der sieht, dass sich da meinetwegen ein Heer heranrückt oder Ähnliches. Also einer, der weiter sieht, ist der Wächter. Und der Wächter sieht durchaus das Unheil, das droht. Das ist seine Aufgabe, das zu benennen, manchmal auch sehr scharf zu benennen. Aber gleichzeitig ist der eine, der im Namen desselben Gottes, der das Unheil schickt, die Leute dringend warnt. Passt auf! Machen wir einen Sprung in unsere Zeit, die jetzigen politischen Themen. Da wird vieles, das wissen Sie alle, sehr kurzfristig bedacht. Dass man bei der Rente umsteuern muss, bei unserer Alterspyramide und es neu justieren muss, ist klar. Und wenn man nur sagt, Wachstum, 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 und das als materielles Wachstum allein versteht, dann richten wir die Erde zugrunde. Das sagt jede Vorhersage. Aber wir sind blind. Also längerfristig zu sehen, zu denken und zu handeln, das wäre auch heute die Aufgabe von prophetischen Menschen. Und manchmal sind es halt die Wissenschaftler, die uns das klar vor Augen führen. Also die Bibel als Geschichten der Erfahrung mit Gott. Nehmen wir die zweite Lesung. Da haben wir gehört, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes, wenn man es überspitzt sagt, des ganzen Gesetzes ist. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Paulus redet hier von der sogenannten zweiten Gesetzestafel, den sozialen Geboten. Und eigentlich müsste man auch wieder wörtlich übersetzen, du wirst natürlich nicht morden, du wirst die Ehe nicht brechen und so weiter. Viel wichtiger, das Allerwichtigste ist die erste Tafel. Und noch wichtiger als die erste Tafel ist der Vorspruch zu den 10 Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Ich habe etwas für dich getan. Du konntest mit meiner Kraft in die Freiheit gehen. Und halte dich bitte dran. Ich, der Unsichtbare, der Einzige, bin der Herr, dein Gott, der Alleinmächtige über die Welt und in deinem Leben. Und diesen Namen, ich bin für dich da, diese Zusage im Herzen sollst du heilig halten. Und du sollst den Schabbat, wo die Einwohnung Gottes in die Welt gefeiert wird, und wir stehen in dieser Tradition mit unseren Gottesdiensten, den Schabbat sollst du achten und ehren. Und am Sonntag, auch wenn du während der Woche mit allem Möglichen beschäftigt bist und beschäftigt sein musst, muss das Wichtigste sein. Also diese Ausrichtung auf Gott. Und vielleicht ist unser materialistischer Fortschrittsglaube auch Götzendienst. Götzendienst, dass wir uns an Fassbares halten wollen und den unsichtbaren, gegenwärtigen, helfenden Gott vergessen haben in unserer Kultur. Kommen wir zum Evangelium. Gegenüber diesem Vertrauen auf Gott, sich auf ihn einlassen, die Liebe leben, gibt es ein großes Hindernis. Und das sind wir selbst. Keiner hat, selbst von den besten Eltern, selbst von den idealen Partnern, die Liebe erfahren, nach der sich unser Herz sehnt. Unser Sehnsuchtspotenzial ist unbegrenzt. Und jede Beziehung ist begrenzt und fehlbar. Und das gilt für alles. Und auch wir sind begrenzt, weil auch wir unsere Wunden in uns tragen und die an andere herantragen. Also, das eigentliche Problem ist die Unversöhntheit mit uns selbst. Und die führt zu all den schrecklichen Beziehungs- oder Kriegsgeschichten. Und deshalb fasst Paulus seinen Priester, seinen missionarischen Auftrag in einem Satz zusammen, der mir als Priester sehr ins Herz geschrieben ist. Ich bitte euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist eigentlich die Uraufgabe. als immer auch Unversöhnte nach diesem Gott der Versöhnung sich auszurichten. Und das geht auch nur, wie unser Text sagt. Es kommt am Ende ganz unvermittelt, aber sehr mit innerer Logik. Das geht nur in der Haltung des dauernden Bittens. Wir sind Bettler, das ist wahr. Mit diesen Worten soll Luther gestorben sein. Hilde Domin hat viele biblische Geschichten, die ja alle Sinngeschichten sind, aufgegriffen und hat die Bitte lyrisch uns nahegebracht. Hören wir dieses Gedicht mit diesem Titel Bitte. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt sei wie die Blüte, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden. Ja, dahinter steht der Gott, der aus dem Sklavenhaus herausführt. Auch aus unserem Sklavenverhältnis, in dem wir oft stecken bleiben. Und wir können das, wenn wir lernen, tiefer und weiter zu sehen, tiefer zu hören und uns auf diese geheimnisvolle Stimme einlassen und uns aufmachen auf dem Weg des Glaubens und der Hoffnung. Amen.